Willkommen zum Friedensforum in Lohr International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Bei uns geht es heute zunächst um die NATO. Sie feierte im April einen runden Geburtstag, den 70. Jahrestag ihres Bestehens. Ein freudiges Ereignis ist das allerdings nicht, schon gar nicht, wenn man auf die aktuelle Lage schaut, nämlich auf die immer schärfer werdende Konfrontation der NATO mit Russland. Wir beschäftigen uns heute mit dieser Konfrontation und ihren möglichen Folgen. Schwerpunktthema in dieser Sendung ist danach dann die Kündigung des INF-Abkommens über das Verbot atomarer Mittelstreckenwaffen. Diese Kündigung war auch ein wichtiges Thema bei den diesjährigen Ostermärschen. Tobias Pflüger, Bundestagsabgeordneter der Linken, bei der Ostermarschkundgebung in München.
Wir sagen von hier aus klipp und klar, wir wollen nicht, dass dieser INF-Vertrag endgültig gekündigt wird und wir wollen keine neue Stationierung von Mittelstreckenraketen hier in Mitteleuropa.
Tobias Pflüger kommt in dieser Sendung noch ausführlich zu Wort. Außer seiner Rede haben wir zum Thema Kündigung des INF-Vertrages noch weitere Informationen im Programm. Aus einer Veranstaltung mit Regina Hagen, der verantwortlichen Redakteurin der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Am 4. April versammelte sich in Washington eine Menge Politprominenz. Die Außenminister der 29 NATO-Mitgliedstaaten kamen zu einem Sondertreffen zusammen. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg durfte eine Rede vor dem US-Kongress halten, eine Ehre, die ausländischen Gästen nur sehr selten zuteil wird. Der Anlass: die NATO feierte den 70. Jahrestag ihrer Gründung. Denn am 4. April war es genau 70 Jahre her, dass in Washington der NATO-Vertrag unterschrieben wurde. Zur Zeit der NATO-Gründung und in den Jahrzehnten des Kalten Krieges war es die Aufgabe des westlichen Militärbündnisses, die Sowjetunion und ihre Verbündeten in Schach zu halten. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR schien das Zeitalter der Feindschaft zwischen Ost und West vorbei. Aber seit geraumer Zeit stehen die Zeichen wieder auf Konfrontation und für die NATO gibt es wieder einen Feind, auch wenn man das offiziell nie so formuliert. Anstelle der Sowjetunion und ihrer Verbündeten im Warschauer Pakt heißt dieser Feind nun Russland. Darauf weist auch Thomas Rödl hin, der bayerische Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft.
Russland wurde immer als Gegner betrachtet. Die Erweiterung der NATO ist gegen die Interessen Russlands gerichtet. Die Politik war gekennzeichnet in den 90er Jahren einseitige Überlegenheit statt gemeinsame Sicherheit. Und Russland hat sich in der Schwächephase in den 90er Jahren nicht wehren können, hat immer gesagt, wir sind dagegen. Aber die Amerikaner haben es trotzdem gemacht, oder die NATO hat es trotzdem gemacht. Und zur Erinnerung, Russland hat nach dem Ende der Sowjetunion seine 400.000 Soldaten aus der DDR abgezogen, hat die ehemals sowjetischen Teilstaaten entlassen und das waren dann für eine kurze Phase neutrale Staaten.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion schlossen sich diese Staaten in einer gemeinsamen Organisation mit Russland zusammen, in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten GUS. Dieses Bündnis funktioniert aber kaum noch. Einige GUS-Mitglieder, wie zum Beispiel die Ukraine, sind inzwischen ausgetreten. Die noch Verbliebenen verfolgen unterschiedliche Interessen. Russlands Führung muss deshalb wohl davon ausgehen, dass man bei einer militärischen Konfrontation mit der NATO im Wesentlichen auf sich allein gestellt wäre. Unter diesen Umständen kann es auch nicht verwundern, dass die Ostexpansion der NATO von den Russen als bedrohlich wahrgenommen wird. Denn die NATO hat sich durch diese Expansion in eine strategisch günstigere Lage versetzt. Sie ist dem russischen Territorium deutlich näher gerückt. Viele Politiker in Deutschland haben sich dieses Ergebnis der NATO-Osterweiterung durchaus gewünscht, sagt Thomas Rödl.
Ein Sinn dahinter ist, aus deutscher Sicht, die Frontlinie. Jetzt ist sie 1000 Kilometer weiter im Osten. Und das ist auch eine Denkweise im Verteidigungsministerium gewesen. Die NATO-Ostexpansion war zunächst einmal ein deutsches Projekt. Nur ist es natürlich naiv zu glauben, wenn es zu einem Krieg mit Russland kommt und Russland hat die entsprechenden Waffen, zu glauben, dass da nicht auf die wichtigen Stützpunkte und Nachschublinien hier in Deutschland einwirken werden.
Die NATO beteuert immer wieder, dass man doch gar keinen Krieg gegen Russland plane. Wir sind ein reines Verteidigungsbündnis und bedrohen niemanden, heißt es von der westlichen Militärallianz. Doch dieses Mantra, das die NATO stets vorträgt, wirkt wenig glaubwürdig, meint Thomas Rödl von der Deutschen Friedensgesellschaft. Er fordert, die politisch Verantwortlichen der NATO-Mitgliedsländer müssten gestellt werden zu einer Debatte über die Hintergründe der gegenwärtigen Konfrontation mit Russland.
Wir müssten die Diskussion in die Öffentlichkeit bringen. Was ist denn für eine Absicht dahinter? Ja, will man denn wirklich einen Krieg führen mit Russland? Den wird man nicht durchstehen. Dann braucht man aber doch gar nicht anfangen. Dann braucht man nicht Manöver machen mit 10.000 Mann in Norwegen oder mit den Kriegsschiffen und die Flugzeuge im Baltikum rum. Wenn man doch eigentlich jetzt schon wissen kann, wir wollen keinen Krieg mit Russland, dann braucht man sich da auch nicht so provokativ aufführen.
Dass Großmanöver provokativ wirken müssen auf Russland, das bestreitet man bei der NATO ganz einfach und dreht den Spieß um. Die Russen hätten sich provokativ verhalten, und zwar mit der Annexion der Krim, heißt es aus dem NATO-Hauptquartier. In der Tat lässt das russische Vorgehen auf der Krim viele Menschen bei uns an den friedlichen Absichten der Führung in Moskau zweifeln. Und die hat mit der Einverleibung der Krim all jenen im Westen eine Steilvorlage geliefert, die behaupten, Russland sei aggressiv und dem könne man nur mit verstärkter Aufrüstung begegnen. Aber wenn man die Angelegenheit aus der russischen Perspektive betrachtet, kann man auch zu einem ganz anderen Schluss kommen, meint Thomas Rödl. Schließlich hat die Krim große strategische Bedeutung für Russland, nicht nur, weil es dort schon sehr lange einen großen Stützpunkt der russischen Marine gibt.
Auf der Krim ist eine von den modernsten Frühwarnradarstationen Russlands gegen Raketenangriffe. Und wer jetzt da schimpft, oh, die Russen, aber schlimm und die Annexion der Krim und so weiter. Na, sie haben reagiert und zwar nach meiner Einschätzung strategisch defensiv. Mit der Annexion der Krim hat Russland seine strategischen Positionen verteidigt.
Auch auf einem anderen wichtigen Feld sieht sich Russland in die Defensive gedrängt. Es geht dabei um das sogenannte strategische Gleichgewicht bei der Atombewaffnung. Die Theorie des strategischen Gleichgewichts geht davon aus, dass Abschreckung nur dann funktioniert, wenn die Kontrahenten damit rechnen müssen, dass ein Angriff mit Atomwaffen von der anderen Seite mit einem Gegenschlag beantwortet wird. Diese Abschreckungslogik lässt sich aus vielerlei Gründen kritisieren, die wir hier nicht näher untersuchen können. Wichtig ist aber, dass diese Logik von westlicher Seite massiv untergraben wird. Und zwar durch sogenannte ABM-Systeme, auf die vor allem die USA setzen. Dabei handelt es sich um Abwehrraketen, die anfliegende Atomraketen abfangen sollen. Solche ABM-Systeme wirken aber destabilisierend auf die Abschreckung. Denn wenn man die Atomraketen des Feindes abfangen kann, dann verliert der die Fähigkeit zum Gegenschlag. Eine Zeit lang galt deshalb eine zahlenmäßige Begrenzung für ABM-Systeme, nachdem sich die USA und die Sowjetunion 1972 auf einen entsprechenden Vertrag geeinigt hatten. Aber der ABM-Vertrag wurde von den USA schon vor Jahren gekündigt. Damit ist eine wichtige Säule der Rüstungskontrolle weggebrochen.
Der ABM-Vertrag hat bestätigt Mutual Assured Destruction, Fähigkeit zum Vergeltungsschlag. Wir haben keine Abwehrwaffen, wir können einen Vergeltungsschlag von euch nicht abfangen. Der ABM-Vertrag wurde von Präsident George W. Bush 2001 gekündigt. Und wenn man die jetzige Weltlage versucht zu verstehen, ohne sich von unserer deutschen Propaganda beeinflussen zu lassen, muss man zur Kenntnis nehmen, dass das natürlich ein wichtiges Signal war für Russland. Seit 2015 werden neue ABM-Raketensysteme in Polen und Rumänien stationiert. Und jetzt hat man sehr viel bessere Sensoren, hat höhere Rechnergeschwindigkeiten, sodass jetzt solche Abwehrraketenspielchen plausibler und machbarer erscheinen.
Was auch machbar wäre, aber in der gegenwärtigen Atmosphäre der Konfrontation kaum erreichbar scheint, die Rückkehr zu einer konsequenten Politik der Rüstungskontrolle. Anlass für neue Verhandlungen gäbe es genug. Bei solchen Verhandlungen ginge es nicht nur um die gerade erwähnten Raketenabwehrsysteme, sondern auch um andere Waffen. Etwa um die in Büchel in der Eifel stationierten US-Atombomben, die modernisiert werden sollen. Oder um die Frage, wie verhindert werden kann, dass in Europa neue Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper aufgestellt werden. Die Frage stellt sich, weil ja die USA den INF-Vertrag über das Verbot dieser Waffen gekündigt haben. Und schließlich ginge es auch darum, wie vermieden werden kann, dass Russland wie angekündigt neue Atomwaffen entwickelt und stationiert. Über all das könnte man reden, meint Thomas Rödl, und hat einen Vorschlag für einen ersten Schritt.
Moratorium, keine Modernisierung von Atomwaffen. Darüber könnte man jetzt verhandeln, Deutschland, Russland, die NATO-Partner und Russland, zu sagen, lass uns ein Moratorium vereinbaren, keine neuen Waffensysteme in Europa. Und die Sicherheitslage würde sich dadurch nicht verschlechtern. Moratorium wäre der erste Schritt, um drohendes Wettrüsten einzudämmen.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Wir kommen jetzt zum Schwerpunktthema in dieser Sendung, zur Kündigung des INF-Vertrages. Zunächst zur Vorgeschichte des INF-Vertrages. Sie beginnt im Jahr 1979. Damals fasst die NATO ihren berühmt-berüchtigten Doppelbeschluss. Teil 1 des Beschlusses, In Westeuropa sollen neue atomare Mittelstreckenwaffen stationiert werden. Bei diesen Waffen handelt es sich um Raketen vom Typ Pershing II und um sogenannte Cruise Missiles. Das sind Marschflugkörper mit einem Düsenantrieb. Wie die Raketen können sie mit einem atomaren Sprengkopf versehen werden. Teil 2 des NATO-Beschlusses ist ein Verhandlungsangebot. Der Sowjetunion sollen Gespräche über eine Obergrenze für atomare Mittelstreckenwaffen angeboten werden. Die geplante Stationierung neuer NATO-Raketen und Marschflugkörper wird der Öffentlichkeit als Nachrüstung verkauft, mit Verweis darauf, dass die Sowjetunion über Mittelstreckenraketen vom Typ SS-20 verfügt. In der NATO-Argumentation wird aber eine Tatsache immer unterschlagen, dass nämlich die Entwicklung der Pershing-Raketen schon 1976 begonnen hat, also mehrere Jahre bevor man plötzlich die SS-20 der Sowjetunion als Bedrohung entdeckt hat. Der Begriff Nachrüstung ist also eine Propagandahülse. Als Reaktion auf die geplante Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in Europa formiert sich eine Friedensbewegung, die Hunderttausende von Menschen mobilisiert. Zu ihnen gehört damals auch Regina Hagen, heute Redakteurin der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden. Bei einer Veranstaltung zum Thema Atomwaffen vor einigen Wochen im Eine Welthaus in München berichtet sie über die Friedensbewegung von damals.
Es kam damals zu diesen großen Demonstrationen, nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in England, was auch Stationierungsort war. Auch in den USA hat die Friedensbewegung eine Hochzeit erlebt und stark protestiert. Es gab hier diese Hofgartenkundgebungen, es gab die Menschenkette Ulm-Stuttgart. Manche von Ihnen waren vielleicht dabei, erinnern sich. Ich habe diese Zeit sehr bewusst erlebt und sie hat mich auch friedenspolitisch sozialisiert. Weit über die Friedensbewegung raus wurden Koalitionen geschmiedet und es gab Bündnispartnerorganisationen über ein großes Spektrum, quer durch alle Parteien. Ich kann mich in unserer damaligen lokalen Initiative an CDU-Mitglieder und SPD-Mitglieder erinnern. Es waren viele christliche Gruppierungen dabei, die Gewerkschaften waren dabei. Es war ein ganz, ganz, ganz breites zivilgesellschaftliches Bündnis, das Rabatz gemacht hat. Und Michail Gorbatschow hat mehrmals hinterher versichert, seine Bereitschaft zu verhandeln sei gestärkt worden durch diese Proteste hier. Und man darf nicht vergessen, es wurde auch im Osten protestiert. In der DDR zum Beispiel, Schwerter zur Pflugscharen war da das große Motto.
Die Anstrengungen der Friedensbewegung bleiben zunächst erfolglos. Sie können nicht verhindern, dass ab Ende 1983, wie geplant, Pershing-Raketen und Marschflugkörper in Westeuropa stationiert werden. Aber die Aktionen der Friedensbewegung zeigen dennoch Wirkung. Sie helfen, ein politisches Klima zu schaffen, in dem Verhandlungen stattfinden können zwischen den USA und der Sowjetunion über einen Abbau atomarer Mittelstreckenwaffen. Und diese Verhandlungen führen schließlich zu einem Ergebnis. Im Dezember 1987 unterzeichnen US-Präsident Ronald Reagan und Kreml-Chef Michail Gorbatschow den Vertrag über die Abrüstung der Mittelstreckenwaffen. Diese Waffen tragen im Englischen die Bezeichnung Intermediate Nuclear Forces, kurz INF. Die von Reagan und Gorbatschow unterzeichnete Vereinbarung heißt deshalb INF-Vertrag. Regina Hagen erklärt, was in dem Vertrag geregelt ist.
Der Mittelstreckenvertrag, das war der Vertrag, der aus West- und Osteuropa die Mittelstreckenwaffen der USA und der Sowjetunion wegverhandelt hat. Der INF-Vertrag, der Mittelstreckenvertrag, hat alle landbasierten, nur auf Land stationierten ballistischen Raketen und Marschflugkörper wegverhandelt mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer. 2700 dieser Raketen und Marschflugkörper wurden zwischen 1987 und 1991 zerstört. Unter gegenseitiger Aufsicht. Zerstört, zerschnitten, gesprengt, zerstampft, sonst was. Und es waren immer Experten, Expertinnen und Militärs der Gegenseite vor Ort anwesend und haben das beobachtet. Es gab Inspektionen an den Stationierungsorten. Es gab ein sehr ausgefeiltes Verifikationssystem. Das heißt, es wurde auch sorgfältig überprüft, dass dieser Vertrag umgesetzt wurde und 1991 erklärt, er ist umgesetzt. Weder die USA noch Russland besitzen Mittelstreckensysteme, landbasierte. Der Vertrag sah unter anderem außer diesen Inspektionen auch vor, dass es eine gemeinsame Kommission gibt, die immer dann zusammentritt, wenn strittige Fragen auftreten oder wenn es Vorwürfe der Vertragsverletzung gibt. Das ist deshalb wichtig, weil diese Kommission ist nie zusammengetreten, jetzt unter den aktuellen Vorwürfen. Das heißt, die Vertragskündigung fand statt, ohne diese Kommission in Gang zu setzen. Die hätten genauso gut vereinbaren können, wir setzen aber diese Inspektion wieder in Gang. Oder wir lassen Expertenteams der NATO und Russlands gegenseitig vor Ort überprüfen, was denn an den Vorwürfen dran ist. Und was sind denn nun die Vorwürfe? Die USA wirft Russland vor, es habe Marschflugkörper in einer Mittelstreckendistanz getestet und inzwischen auch stationiert. Die SSC 8 mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Russland betont immer, sie fliege aber nur 480 Kilometer. Das ist der Vorwurf gegenüber Russland. Sie hätten ein System bereits stationiert, das den Vertrag verletzt. Russland selbst hat dann mit Vorwürfen gekontert, und zwar mit zwei verschiedenen. Zum einen wirft Russland den USA vor, dass diese Raketenabwehrsysteme, die bereits in Rumänien stationiert sind und in nächster Zeit auch in Polen stationiert werden sollen, gegen den Mittelstreckenvertrag verstoßen, weil diese Startsysteme, also die Lafetten, mit denen die Abwehrraketen losgeschossen würden, um einen anfliegenden Sprengkopf abzuschießen, dass die auch genutzt werden könnten, um Mittelstreckenraketen des Typs Tomahawk zu verschießen. Und das sei eine Verletzung des Vertrags, einfach aufgrund der Startsysteme. Der zweite Vorwurf ist, die USA besäßen Langstreckendrohnen mit typischen Charakteristika wie die Marschflugkörper. Sie hätten. Und das sei eine Verletzung des Mittelstreckenvertrags. Die Vorwürfe sind nicht ganz neu. Die Vorwürfe gegen Russland zum Beispiel wurden schon 2014 von der Regierung Obama geäußert. Und da war das wie so ein Mantra der Obama-Regierung in den letzten Jahren, in ihren Statements immer wieder zu sagen, Russland verletzt diesen Vertrag. Aber wie gesagt, es gab nie Vor-Ort-Inspektionen, weil die liefen laut Vertrag 2011 aus. Es wurde aber auch nie diese vertraglich vorgesehene Kommission in Gang gesetzt. Die Vorwürfe wurden jetzt unter der Regierung Trump deutlich massiver und auch massiver geäußert und mehr mit Warnungen versehen, als das in der Obama-Regierung der Fall war. Das hat sich letztes Jahr ziemlich aufgeheizt, bis die US-Regierung im Herbst dann angekündigt hat, sie würde diesen Vertrag kündigen, wenn Russland nicht einlenkt und seine vertragswidrigen Systeme vernichtet. Diese Ankündigung hat die Regierung Trump wahrgemacht am 1. Februar und angekündigt, sie würden mit der im Vertrag vorgesehenen Halbjahresfrist den Vertrag kündigen und ab 2. August diesen Jahres wäre der Vertrag dann Geschichte. Sofort hinterher hat die russische Regierung, die Regierung von Wladimir Putin, gesagt, sie machen das auch. Sie kündigen diesen Vertrag und sie setzen ihn aus. Beide Seiten haben angekündigt, sie setzen ihn aus. Und wenn sie bei ihren Kündigungen bleiben, dann ist er am 2. August passé.
Als US-Präsident Donald Trump im Oktober letzten Jahres erklärte, dass er den INF-Vertrag kündigen will, war das für viele Menschen eine böse Überraschung. Zumindest für die, die sich nicht dauernd mit dem Thema Atomwaffen beschäftigen. Unter Militärexperten und Fachjournalisten allerdings war schon länger die Sorge verbreitet, die USA und in der Folge dann auch Russland könnten das INF-Abkommen aufkündigen. Denn beide Mächte haben offenbar kein großes Interesse daran, das Abkommen zu erhalten. Regina Hagen von der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden erklärt die Hintergründe.
Man muss weiter historisch zurückgehen, um nämlich zu verstehen, dass dieser Vertrag vielleicht schon lange überhaupt gar nicht mehr gewünscht war und jetzt nur ein Vorwand für die Kündigung gesucht wurde. Wladimir Putin hat bei der SICO in München 2007 eine Rede gehalten, die auf der Internetseite der SICO auch nachzulesen ist. 2007, vor 12 Jahren. Da hat er sich ziemlich bitterlich beschwert, dass außer den USA und Russland niemand an diesen Mittelstreckenvertrag gebunden ist, weil er ja nur zwischen diesen zwei Ländern abgeschlossen wurde. Klar, der gilt für kein anderes Land, weil das sind die zwei Vertragspartner. Dass das Russland aber überhaupt gar nicht passt, weil rings um Russland immer mehr Länder Systeme genau dieser Reichweiten haben. Und wenn Sie sich jetzt mal einen Moment einen Globus vorstellen und vorstellen, wo Russland ist, dann kann man nachvollziehen, ja, es gibt viele Staaten dort, die Mittelstreckensysteme haben. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen, ob wahrscheinlich ist, dass die Russland angreifen würden, aber sie haben diese Mittelstreckensysteme. Israel mit seinen Atomwaffen, Iran ohne Atomwaffen, Indien mit Atomwaffen, Pakistan mit Atomwaffen, China mit Atomwaffen. Die haben alle diese Systeme und sind nicht an den Vertrag gebunden. Und Russland hat es nicht gepasst. Aber es ist nicht so, dass da nur Russland sich gemeldet hat, sondern Russland und die USA gemeinsam haben ein halbes Jahr später, im Oktober 2007, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein gemeinsames Statement herausgebracht, wo sie sich beschwert haben, dass nur sie an diesen Mittelstreckenvertrag gebunden sind und vorgeschlagen haben, die anderen Länder mit Mittelstreckenwaffen mögen sich durch diesen Vertrag anschließen. Und die tun natürlich einen Teufel. Warum sollten sie auch? Sie sind nicht daran gebunden. Und ein Hintergrund von den USA ist sicherlich, dass China seine Fähigkeit für Raketen stetig ausgebaut hat und China basiert seinen nuklearen Schild, falls man ihn denn so nennen will, vor allem auf Mittelstreckenraketen. China hat relativ wenige Langstreckenraketen, die die USA erreichen könnten, die wirklich nur für einen Vergeltungszweitschlag gedacht sind, sondern sein eigentliches Arsenal basiert auf Mittelstreckenraketen. Und das hat natürlich mit diesem regionalen Umfeld zu tun. China und Russland waren sich nicht immer freundlich. China und Indien waren sich nicht immer freundlich. Das sind genau diese Reichweiten. Aber chinesische Mittelstreckenraketen könnten auch den US-Stützpunkt Guam im Pazifik erreichen. Die USA wiederum dürfen auf Guam keine Mittelstreckenraketen stationieren, die landbasiert sind, weil sie ja gebunden sind. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass diese Unlust an diesem Mittelstreckenvertrag 12 Jahre zurückreicht. Mit Auslaufen des INF-Vertrages, falls es denn so kommt, könnten neue Mittelstreckenraketen dieser beiden Länder, USA und Russland, stationiert werden, auch hier in Europa. Aber nicht nur. Die USA könnten, so sich einig werden mit ihren viel beschworenen Freunden und Verbündeten, auch in Japan, in Südkorea, auf Taiwan, solche Raketen stationieren. Aber natürlich auch hier in Europa. Und dann wurde diskutiert, dann gab es erste Stimmen, die gesagt haben, also wir sagen natürlich keine Mittelstreckenraketen nach Europa und als Deutsche auf keinen Fall nach Deutschland. Und ich denke auch, die deutsche Regierung, die deutschen Parteien sollten einen parteiübergreifenden Beschluss herbeiführen, der den USA klar macht, wir würden keine Stationierung von neuen Mittelstreckenraketen in Deutschland erlauben. Aber es gab Stimmen, die sehr schnell gesagt haben, doch, genau nach Deutschland müssen diese Waffen kommen. Weil sonst ist ja vielleicht Polen bereit, solche Waffen zu beherbergen. Das wäre für Russland gar nicht akzeptabel. Oder gar die baltischen Staaten, ehemalige Sowjetrepubliken. Und um zu verhindern, dass die sich bereit erklären, solche Waffen zu stationieren, müssen wir eben sie in Deutschland aufnehmen. Und ich denke, wir müssen uns vehement gegen solche Argumentationen wehren. Es gibt alle möglichen Rettungsversuche oder Vorschläge, aber was niemand von denen fordert, ist, dass man vielleicht doch mal darüber nachdenkt, wie man denn mit dem Thema Atomwaffen viel weitergehend umgehen will. Ob man nicht das Thema nukleare Abrüstung allgemein und international wieder angehen will, anstatt über die Stationierung dieser Mittelstreckenwaffen hier in Deutschland oder in Europa nachzudenken. Und ich denke, diese Kündigung von diesem Vertrag, die fehlende Bereitschaft, über weitere nukleare Abrüstung zu reden, all das zeigt, dass der Einsatz von Atomwaffen wieder für denkbar gehalten wird.
Ein Atomkrieg ist nicht ausgeschlossen, sondern er wird für denkbar gehalten von Politikern und Militärs. Diese Befürchtung kursierte schon Anfang der 80er Jahre, als es darum ging, ob in Westeuropa Pershing-Raketen und Marschflugkörper stationiert werden sollen. Und in der Tat gab es Militärstrategen in den USA, die sich damals erhofften, mit den neuen Waffen ließe sich im Ernstfall ein Atomkrieg auf Europa begrenzen. Das Kalkül, die Sowjetunion würde bei einem Angriff mit Mittelstreckenwaffen aus dem Westen ausschließlich Regionalvergeltung üben, also ihre Atomraketen nur, in Anführungszeichen nur, nach Westeuropa schicken. Diese Gedankenspiele waren schon damals unverantwortlich und auch unrealistisch. Manchen Strategen könnten sie aber wieder verlockend erscheinen mit der Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in Europa. Diese Besorgnis haben viele, denen etwas liegt am Frieden in Europa. Das wurde auch deutlich bei der Veranstaltung im Eine Welthaus mit Regina Hagen. Sie wurde hier mit einer entsprechenden Frage aus dem Publikum konfrontiert. Ihre Antwort?
Zur Frage, ob die USA einen Atomkrieg anstreben, der dann auf Europa begrenzt wird, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nicht wissen, was die denken. Und ob man einen Atomkrieg gegebenenfalls auf Europa begrenzen kann, ich wüsste nicht warum. Weil außer es sind britische oder französische Systeme, wäre klar, aber es wären Systeme, die aus den USA kommen. Ich wüsste nicht, warum Russland sich darauf einlassen sollte, falls wirklich Russland, Moskau, St. Petersburg, andere Orte angegriffen werden, dann zu sagen, ja, wir rächen uns aber nur in Europa. Warum sie dann nicht was losschicken sollten auf New York und Los Angeles und Washington und andere Orte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde diese ganze Diskussion so aberwitzig, dass ich mir das sowieso alles nicht vorstellen kann und für totalen Irrsinn halte. All diese Dinge dürfen uns nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass alle Raketen und Großmissiles immer eine große Gefahr bergen von Missverständnissen oder Irrtümern. Dass ein Land meint, es wird angegriffen und es muss ein Vergeltungsschlag starten. Es sind Dutzende solcher Fälle dokumentiert, wo es beinahe aus Versehen zu einem Atomkrieg gekommen wäre. Das ist sehr viel dokumentiert. Da gibt es ein ganzes Buch zu unter dem Titel Command and Control. Das liest sich wie ein Krimi. Ich poche auf Einhaltung des Völkerrechts und wir tun in vielen, vielen, vieler Beziehungen tun wir ja gut dran und nutzen das auch. Man kann damit einfach als Vehikel auch arbeiten. Daher haben Verträge einen Wert an sich. Und ich finde, diese Normsetzung von Völkerrecht ist einfach total wichtig. Ja. Natürlich weiß ich, dass Regierungen Verträge verletzen, dass Staaten Verträge verletzen oder auch kündigen. Und Trump macht ganz klar, dass er von Verträgen nichts hält, und mit seinem Adlatus Bolton hat er ja auch jemand, der ein ausgesprochener Gegner von vertraglichen Regelungen ist, und Bolton ist nicht der Einzige. Das ist schon richtig, aber das heißt ja nicht, dass wir Völkerrecht in den Orkus schicken müssen, weil da jetzt ein amerikanischer Präsident ist, der wenig davon hält, oder auch in anderen Staaten andere Präsidenten sind, die wenig davon halten, sondern wir müssen die Einhaltung einfordern. Und ich fordere von den Atommächten, und zwar von den offiziellen und den nicht offiziellen gleichermaßen, dass sie ihre Atomwaffen abschaffen und sich über ein vollständiges Verbot von Atomwaffen einigen. Ja. Das müsste vertraglich anders aussehen als dieser vorhandene Vertrag über das Verbot von Kernwaffen. Es müsste eine Nuklearwaffenkonvention sein, so wie bei den Chemiewaffen, mit strikter Verifikation und einer Einbindung aller Atomwaffenstaaten. Wir können zumindest solche Themen adressieren und öffentlich vertreten. Am 1. Juni wird es einen bundesweiten Aktionstag geben gegen diese Kündigung vom ENF-Vertrag und gegen jegliche Stationierung, egal ob konventionell oder nuklear bestückter Mittelstreckenwaffen. Wir müssen fordern, dass versucht wird, den Mittelstreckenvertrag zu retten, und wenn nicht, keiner Stationierung zuzustimmen, ganz klar. Und wir müssen fordern, dass Deutschland diesem Verbotsvertrag beitritt. Sie wollen das im Moment nicht, aber wir müssen das fordern. Und wir wollen doch auch für einen Politikwechsel kämpfen.
Soweit Regina Hagen, Redakteurin der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden. Sie hat es gerade erwähnt, am 1. Juni findet ein bundesweiter Aktionstag gegen die Kündigung des INF-Vertrages statt. Das Datum wurde gewählt, weil der INF-Vertrag am 1. Juni 1988 in Kraft getreten ist. Im Rahmen des Aktionstages sind Veranstaltungen geplant in Städten, in denen es diplomatische Vertretungen der USA und Russlands gibt, unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Bonn und Leipzig. Und auch in München soll es eine Protestaktion geben. Thomas Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft informierte darüber in einem kurzen Beitrag beim Münchner Ostermarsch.
Also am 1.6. soll es einen bundesweiten Aktionstag geben. Und an diesem Aktionstag sollen in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München gleichzeitig Aktionen stattfinden, jeweils vom US-amerikanischen Konsulat zum russischen Konsulat beziehungsweise an der Botschaft in Berlin. Und wir haben ja in München das US-amerikanische Konsulat Königinstraße, Englischer Garten, und das russische Konsulat ist hinterm Friedensengel, Maria-Theresia-Straße, das Ding heißt jetzt Europaplatz. Und wir wollen da eine Menschenkette machen. Und die Parole ist, Atomwaffen abschaffen. Natürlich muss man den INF-Abkommen einhalten und weiter verhandeln, aber wir wollen alle Atomwaffen weg. Das soll ein Aktionstag werden gegen Atomwaffen, gegen die vorhandenen und keine neuen. Und bitte macht mit bei diesem Aktionstag. Wir brauchen konkret Leute, die bei der Menschenkette dabei sind, die uns bei der Vorbereitung, bei der Werbung helfen. Und dafür bitte ich euch, und das war's schon. Danke.
Die Kündigung des INF-Vertrages über das Verbot atomarer Mittelstreckenwaffen war auch ein wichtiges Thema bei den diesjährigen Ostermärschen. So auf der Ostermarschkundgebung am 20. April in München. Hauptredner war dort Tobias Pflüger. Er ist schon lange in der Friedensbewegung aktiv. Pflüger hat unter anderem die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen mitbegründet. Er gehört als Abgeordneter der Linken dem Bundestag an und ist stellvertretender Parteivorsitzender.
Liebe Münchnerinnen und Münchner, ein ganz wichtiger Punkt, warum wir zum Beispiel in den 80er Jahren auf die Straße gegangen sind, sind, damit es keine Stationierung von Mittelstrategen gibt. Die sind damals stationiert worden, aber im Jahr 1987 gab es dann den sogenannten INF-Vertrag. Ronald Reagan und Gorbatschow haben das damals unterschrieben und wir als Friedensbewegung waren ein wesentlicher Teil dafür, dass es diesen Vertrag gegeben hat. Und jetzt hat der neue US-amerikanische Präsident Donald Trump genau diesen INF-Vertrag gekündigt. Und wir sagen von hier aus klipp und klar, wir wollen nicht, dass dieser INF-Vertrag endgültig gekündigt wird, und wir wollen keine neue Stationierung von Mittelstreckenraketen hier in Mitteleuropa. Die Bundesregierung hat leider eine völlig unzureichende Position dazu eingenommen. Sie hat nämlich die US-amerikanische Lesart übernommen und gesagt, ausschließlich Russland habe gegen diesen Vertrag verstoßen. Und ich sage klipp und klar, was notwendig gewesen wäre, ist, dass die Bundesregierung hier eine Vermittlerrolle einnimmt und dafür sorgt, dass dieser Vertrag nicht gekündigt wird. Das hat die Bundesregierung nicht getan, und wir fordern sie dazu auf, jetzt in die Verhandlungen zu gehen. Wenn dieser Vertrag gekündigt bleibt, wird es dafür sorgen, dass neue Mittelstreckenraketen und neue Atomwaffen stationiert werden. Und wenn dieser Vertrag gekündigt bleibt, wird es zu einer neuen Rüstungsspirale führen. Und deshalb sind wir auf der Straße, um gegen diese Rüstungsspirale zu demonstrieren. Jetzt ist es ja so, dass wir gerade eben überall Plakate sehen zur Europawahl. Und ich bin sehr dafür, dass wir uns mal mit dem konkret beschäftigen, was dort eigentlich real zur Wahl steht. Es gibt inzwischen in der Europäischen Union die sogenannte mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027. Und es gibt einen vorgelegten Haushalt, der vom zukünftigen Europäischen Parlament verabschiedet werden soll, also von den Abgeordneten, die dann gewählt sind. Und es gibt erstmals zwei neue Haushaltstitel. Der eine heißt Migration und Grenzschutz, und der andere heißt Verteidigung. Das sind neu geschaffene Haushaltstitel im Bereich der Europäischen Union. Und der Titel Migration und Grenzschutz, der soll um 187% steigen. Damit sollen vor allem solche Einrichtungen wie Frontex finanziert werden. Frontex ist eine Einrichtung, da geht es insbesondere darum, Flüchtlinge zu bekämpfen. Und ich will klipp und klar sagen, wir sind gegen eine Einrichtung von Frontex und eine Aufrüstung von Frontex mit Soldaten und Militärs. Wir wollen keine militärische Flüchtlingsabwehr. Statt die Menschen zu bekämpfen, wäre es sinnvoll, die Waffen aufhören zu liefern. Und der zweite Bereich, der neu geschaffen wird, ist der Bereich Verteidigung. In der letzten Sitzung des Europäischen Parlaments wurde über den sogenannten Europäischen Verteidigungsfonds abgestimmt. Und dieser Europäische Verteidigungsfonds wird 13,5 Milliarden beinhalten und mit dem werden in Zukunft gemeinsame Rüstungsprojekte der Europäischen Union finanziert. Das Ganze wird deklariert als Industrieförderung. Ja, es wird als Industrieförderung deklariert, damit man den Lissabon-Vertrag, der gültige EU-Vertrag ist, 41.2 sagt, keine Gelder aus dem EU-Haushalt dürfen für Militärisches benutzt werden, damit man den quasi umgehen kann. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß, diese Informationen sind für die meisten neu. Was wir aber haben, ist, dass tatsächlich der EU-Haushalt für Militärisches genutzt wird. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen eine zivile Europäische Union und keine militärische Europäische Union. Und genau diese Projekte sollen dann auch verstärkt nach außen exportiert werden. Und jetzt gibt es ja solche Leute wie die Frau Karrenbauer, die weitere Rüstungsprojekte vorschlagen, die sehr realistisch sind. Sie will einen deutsch-französischen Flugzeugträger. Ich kann nur klar sagen, erstens hat die Frau keine Ahnung, von was sie redet. Und zweitens, das wäre die Speerspitze dieser Aufrüstung. Wir wollen weder einen deutsch-französischen Flugzeugträger, noch wollen wir ein deutsch-französisches neues Kampfflugzeug. Wir wollen, dass deutsch-französisch abgerüstet wird und nicht aufgerüstet wird.
Die Europäische Union wird gerne ein Friedensprojekt genannt. 2012 bekam sie sogar den Friedensnobelpreis zugesprochen. Aber mit dem Friedensprojekt Europa ist es nicht so weit her, wenn man genau hinschaut. Schon 2007, 5 Jahre vor dem Friedensnobelpreis, hatte sich die EU auch zu einem Militärbündnis erklärt. Und von führenden EU-Vertretern sind immer wieder Forderungen zu hören, die Europäische Union müsse durch den Aufbau entsprechender Strukturen militärisch schlagkräftig werden. Es bleibt nicht bei den Forderungen. Eine Koalition der Willigen in der EU schreitet schon voran auf dem Weg zu Aufrüstung und Kriegsbereitschaft. Dazu lieferte Tobias Pflüger beim Ostermarsch in München eine Reihe von Informationen. Hier ein weiterer Ausschnitt aus seiner Rede.
Ein ganz wesentliches Projekt der Europäischen Union ist das sogenannte Military Mobility Programm. Dieses Military Mobility Programm, dafür sollen 6,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Und damit wird die gesamte Infrastruktur der Europäischen Union, wie es so schön heißt, panzertauglich gemacht. Ja, es sind Gelder der Europäischen Union, die dafür benutzt werden. Und für was werden die panzertauglich gemacht? Damit der Aufmarsch Richtung Russland, dass der quasi von der Infrastruktur her geht. Ich kann nur klar sagen, das ist überhaupt keine Aufgabe der Europäischen Union und es ist eine Teilnahme der Europäischen Union an der Aufrüstung gegenüber Russland und die wollen wir nicht. Und wir sagen Nein zu diesem Military Mobility Programm. Ja, die ganzen Zeichen stehen auf Aufrüstung. Die NATO hat neue Kommandos geschaffen. In Ulm soll ein neues Kommando der NATO geschaffen werden, des Joint Support and Enabling Command. Damit sollen die Truppen kommandiert werden, die in den Osten gebracht werden. Im Moment sind es 4.000 Soldaten, 4x1.000, 1.000 befehligt die Bundesrepublik. Und es gibt Manöver wie Trident Juncture mit bis zu 20.000 Soldaten. Und mit diesem Programm der Europäischen Union wird die Logistik organisiert und die NATO organisiert quasi die Befehlsgewalt von Ulm aus. Ich sage klipp und klar, wir wollen nicht, dass gegenüber Russland aufgerüstet wird, weder von der Europäischen Union noch von der NATO. Es braucht keine neuen Kommandos, es braucht Abrüstung. Dieses Joint Support and Enabling Command in Ulm ist sehr ehrlich. Es wird beschrieben, was der Raum ist, für den es zuständig ist. Der geht von Grönland über Gesamteuropa bis Afrika und alle Randmeere. Das ist der Bereich, von dem aus in Zukunft quasi dieses Kommando agieren soll. Ich kann nur klar sagen, ja, sie werden ehrlicher. Wenn ich zum Beispiel an einem Manöver teilnehme im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Magdeburg, dann wird dort geübt Blau gegen Rot. Blau ist die Bundeswehr und Blau nimmt den Ort ein und wir haben zugeguckt, wie quasi die Bundeswehr einen Ort eingenommen hat. Ja, es waren Angriffsaktionen, die die Bundeswehr dort geübt hat. Das ist inzwischen Stand der Dinge bei der Bundeswehr, bei der NATO und bei der Europäischen Union. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die verschiedenen Punkte kritisieren, wo diese Aufrüstung gerade stattfindet. Ein Teil davon sind die Rüstungsfirmen und Rüstungsexporte, ein anderer Teil sind die Auslandseinsätze. Vor kurzem wurde im Bundestag der Auslandseinsatz nach Afghanistan verlängert. Die ablehnenden Voten haben zugenommen, aber gleichzeitig hat diese Regierungskoalition diesen Einsatz nach wie vor weiter beschlossen. Wir sagen, es darf keine Auslandseinsätze der Bundeswehr geben und wir fordern zum Beispiel einen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Und in dem Kontext eine Geschichte, die mich richtig wütend macht. Nach Afghanistan, ich war zweimal inzwischen dort, nach Afghanistan werden bis heute Menschen abgeschoben mit der Begründung, dieses Land sei sicher. Und man stationiert Truppen mit dem Hinweis, das Land sei nicht sicher. Ich kann nur klar sagen, einigt euch. Und es ist nicht sicher, ist meine Erfahrung, weil wir durften zum Beispiel gar nicht nach Kabul, wie das geplant war, von Mazar-i-Sharif aus. Und ich kann nur klar sagen, wer heutzutage Menschen nach Afghanistan abschiebt, macht unmenschliche Politik und das wollen wir nicht. Herr Seehofer hat ja jetzt ein Gesetz vorgelegt, in dem er denjenigen, die Geflüchteten helfen, androht, quasi sie zu kriminalisieren. Zum Beispiel, wenn man Menschen dabei hilft, dass sie irgendwo unterkommen oder wenn man Menschen dabei hilft, weiter zu fliehen. Ich kann nur klar sagen, wenn dieses Gesetz so umgesetzt wird, wie es geschrieben ist, dann ist jetzt wieder die Zeit des zivilen Ungehorsams. Dass wir sagen, selbstverständlich nehmen wir die Menschen auf und werden gegen dieses Gesetz verstoßen, weil es unmenschlich ist und weil es richtig ist, die Menschen aufzunehmen. Lasst mich zum Ende formulieren, der Ostermarsch ist ein sehr wichtiges Zeichen dafür, dass wir endlich Abrüstung bekommen und nicht diese Aufrüstung auf allen Ebenen, die ich euch beschrieben habe. Wir müssen uns unter anderem jetzt als Friedensbewegung in diesen Europawahlkampf einmischen und sagen, wir wollen Abrüstung auch im Bereich der Europäischen Union und keine Aufrüstung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir als Friedensbewegung präsent sind und dafür ist dieser Münchner Ostermarsch meiner Ansicht nach ein sehr gutes Zeichen gewesen. Ich danke euch ganz herzlich Alles Gute.
Soweit Tobias Pflüger, Bundestagsabgeordneter der Linken bei der Ostermarsch-Kundgebung am 20. April in München. Und das war für heute das Friedensforum in Lohr International von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.